am 27. Januar ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Dieser Tag wurde gewählt, weil es der Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor nunmehr 61 Jahren war. Hubert Brodder nimmt diesen Gedenktag zum Anlass, um an das Geschehene zu erinnern.
Am 1. November letzten Jahres hat die UN-Generalversammlung in einer Resolution den 27. Januar zum Internationalen Holocaust-Gedenktag erklärt. An diesem Tag, also heute vor 61 Jahren, befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, in dem zwischen 1940 und 1945 bis zu 1,5 Millionen Menschen ermordet wurden, darunter 1 Million Juden. Das Wort Holocaust ist eigentlich irreführend. Es ist der im 16. Jahrhundert in der englischen Bibelübersetzung gebrauchte Name für hebräisch Brandopfer, hat aber im angloamerikanischen Sprachraum Begriffe wie Shoah und andere verdrängt. Der Begriff Holocaust steht heute oder sollte stehen nur für den systematisch betriebenen, rassistisch motivierten Massenmord der Nazis an 6 Millionen europäischer Juden. Wir wollen durch eine kurze Lesung erinnern an eine Opfergruppe in den Lagern, die Widerstand zu leisten versuchte und sich moralisch nicht korrumpieren lassen wollte, aber dennoch in ein diabolisches, moralisches Dilemma geriet. Wir entnehmen dem Buch Shoah, das die Texte des gleichnamigen Films von Claude Lanzmann enthält, die folgende Aussage von Rudolf Wirba, einem slowakischen Juden und Überlebenden von Auschwitz. Auschwitz-Birkenau war nicht nur ein Vernichtungslager, es war auch ein klassisches Konzentrationslager mit seinem eigenen internen Gesetz wie Mauthausen, Buchenwald, Dachau und Sachsenhausen. War jedoch in Mauthausen das Produkt Nummer 1 der Sklavenarbeit, der in einem Steinbruch abgebaute Stein, war das Hauptprodukt von Auschwitz der Tod. Alles lief auf den Gang zum Krematorium hinaus. Das war das Ziel. Die Häftlinge bauten Krematorien, Straßen, die dorthin führten, ihre eigenen Baracken. Doch Auschwitz war auch ein klassisches Konzentrationslager, weil die Unternehmen Krupp und Siemens sich teilweise im Lager niedergelassen hatten, um die Sklavenarbeitskraft zu nutzen. Aus Tradition waren in den Konzentrationslagern zahlreiche politische Gefangenen untergebracht. Gewerkschafter, Sozialdemokraten, Kommunisten, Männer, die im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatten. Eine sehr merkwürdige Entwicklung ergab sich daraus. Die Leitung des Widerstands in Auschwitz befand sich vollständig in den Händen der deutschsprachigen Gegner des Naziregimes, gebürtiger Deutscher, die von der Nazi-Hierarchie als rassisch rein betrachtet wurden. Sie wurden besser behandelt als die anderen Häftlinge, sicher nicht mit Samthandschuhen. Mit der Zeit gelang es ihnen jedoch, Einfluss auf einige SS-Würdenträger zu gewinnen. Das Ergebnis war eine systematische Verbesserung der Lebensbedingungen im Lager selbst. Während 1942 im Dezember und Januar in Birkenau 400 Todesfälle am Tag durchaus normal waren, wurde im Mai 1943, weniger dank der milden Witterung, als wegen der Aktivität des Widerstands, der Fortschritt deutlich spürbar. Die Sterblichkeitsrate sank im Lager drastisch. Für sie war das ein großer Sieg. Aber die Verbesserung der Lebensbedingungen im Konzentrationslager stand vielleicht nicht einmal im Gegensatz zur Politik der höchsten Ränge der SS, da sie nicht dem Ziel des Lagers widersprach, das heißt der Produktion des Todes bei den Neuankömmlingen. In der Regel wurden diejenigen von ihnen, die sich zur Arbeit eigneten, die gesund waren, nicht zu alt, nicht zu jung, keine Kinder, keine Frauen mit Kindern, ins Konzentrationslager gebracht als frische Kräfte, die die Sterbenden ersetzen sollten. Ich war Zeuge folgender Szene. Ein Transport war gerade eingetroffen aus Holland oder Belgien, ich weiß es nicht mehr genau, und der SS-Arzt wählte einige Juden von gesundem Aussehen aus dem Transport aus, der vergast werden sollte, was dann noch geschah. Aber der SS-Vertreter des Lagers wies sie zurück. Eine Diskussion entspann sich und ich hörte den Arzt sagen, »Warum nimmst du sie nicht? Es sind Juden, die sich mit holländischem Käse vollgefressen haben. Die sind gut für das Lager.« Und Hauptscharführer Fries antwortete, »Ich kann sie nicht nehmen, denn heutzutage krepieren die nicht schnell genug im Lager.« Was er sagen wollte, Wenn der Bedarf des Lagers bei, sagen wir, 30.000 Häftlingen lag und 5.000 starben, wurden sie durch frische Kräfte ersetzt, die aus jüdischen Transporten genommen wurden. Und wenn nur 1.000 starben, wurden 1.000 ersetzt und eine größere Zahl wurde vergast. So erhöhte die Verbesserung der Lebensbedingungen drinnen im Konzentrationslager die Todesquote in den Gaskammern. Sie ließ sie sinken unter den Häftlingen im Lager. Mir wurde klar, dass die Verbesserung der Lage im Konzentrationslager den Prozess der Massenvernichtung nicht beeinflusste. Folglich war meine Vorstellung von der Widerstandsbewegung und ihrer Aufgabe diese. Die Verbesserung ist nur ein erster Schritt. Die Widerstandsbewegung muss sich bewusst machen, dass es das wichtigste Ziel ist, den Prozess der Massenvernichtung zu beenden, die Todesmaschinerie abzustellen.
Soweit Rudolf Wirber aus dem Film Shoah. Rudolf Wirber konnte April 1944 mit einem Kameraden aus Auschwitz in die Slowakei fliehen und verfasste die sogenannten Auschwitz-Protokolle mit, welche die gesamte Todesmaschinerie analysierte, um sie der westlichen Öffentlichkeit und den alliierten Regierungen zur Kenntnis zu bringen und um die Bombardierung der Gaskammern zu erreichen, was bekanntlich von den westlichen Alliierten und auch von der russischen Seite unverständlicherweise nicht geschah.
Wir hörten Hubert Brodda zum Holocaust-Gedenktag.
Am Sonnabend, den 1. Juli 2006, wurde wie in jedem Jahr das traditionelle Stöckener Stadtteilfest ausgerichtet. Neben vielen Vereinen und Verbänden war auch das soziale Netzwerk Stöcken mit seinem Projekt Leckerhaus vertreten. Charlotte Lampe und Willem Lübbe waren vor Ort und sprachen mit einigen Verantwortlichen.
Die sozialpädagogische Leiterin, Frau Annette Meinecke, erklärte die Entstehung und Aufgaben des Leckerhauses.
Also das Leckerhaus besteht jetzt seit 4 Jahren im Stadtteil Stöcken in der Moorhofstraße 19. Und das ist vom Verein Soziales Netzwerk Stöcken ins Leben gerufen worden. Dieser Verein hat sich vor 4 Jahren gegründet. Und zwar auf Anliegen bzw. auf Ansprache von einigen Leitungen der Kindergärten hier im Umkreis, die zu wenig Hortplätze haben. Und da standen einige Kinder vor der Tür und haben nochmal gefragt, ob sie Mittag essen können, als sie dann in die Schule gekommen sind und ihre Einrichtung verlassen haben. Das hat der Verein zum Anlass genommen und hat gesagt, gegen diesen Zustand müssen wir was unternehmen und haben dann das Leckerhaus ins Leben gerufen. Ich bin dann da eingestiegen, da hatten wir nur die Räume von der GmbH bekommen, die haben wir mit Ehrenamtlichen zusammen hergerichtet und renoviert und dann bin ich in die Schulen gegangen, habe mich vorgestellt und dann hatten wir sofort einen Zulauf von 10 bis 15 Kindern. Heute sind es 25 bis 30 Kinder, die das Leckerhaus besuchen.
Der Name Leckerhaus wurde von den Kindern selber ausgesucht, dazu Frau Meinecke.
Die Kinder sind die ersten Wochen gekommen und dann hieß es erst Mittagstisch für Kinder und dann haben wir überlegt und dann haben wir eine große Wand aufgebaut und da konnten die Kinder dann ihre Namenswünsche draufschreiben. Und dann gab es erst sowas wie Spielhaus, Spaßhaus und dann Essenshaus und irgendwann hat jemand Leckerhaus gesagt und dann wurde abgestimmt und das wurde dann der Name.
Auf die Frage nach Sprachproblemen unter den Kindern erklärte Frau Meinecke weiter.
Also da hat es von Anfang an kaum Probleme gegeben. Also wir haben auch ein paar russische Kinder, ein paar deutsche und überwiegend türkische Kinder, kurdische. Und es gibt noch eine zweite Gruppe im Leckerhaus, die UTL, United Teens of Leckerhaus. Das sind Kinder von 11 bis 15. Die Kinder dürfen in ihrer Muttersprache sprechen. Das ist für die dann wie so eine Geheimsprache. Also was ich nicht hören soll oder verstehen soll, das machen sie dann auf Türkisch und das ist dann auch gut so.
Zur Problematik der Finanzierung erklärte die Bezirksbürgermeisterin Frau Heidi Stolzenwald.
Die Finanzierung ist nicht so ganz einfach. Also wir leben weitgehend von Spenden. Wir betteln also in verschiedenen Institutionen. Wir bekommen auch seit 2 Jahren einen Zuschuss für unsere Stelle. Die halbe Stelle unserer Mitarbeiterin wird von der Stadt Hannover finanziert. Und das gibt uns eben die Sicherheit, dass wir dieses Projekt auch weiterführen können. Die andere Hälfte, die wir brauchen für das Haus, müssen wir immer durch Spenden zusammenbekommen. Darum versuchen wir auch immer, dieses Projekt bekannt zu machen, auch heute durch Radio Flora. Das finden wir sehr gut, dass davon berichtet wird. Vielleicht sagt der eine oder andere, ich habe auch mal 10 Euro über. Wir sind also für jede Spende dankbar. Sie kann abgegeben werden hier im Freizeitheim oder direkt in unserer Einrichtung.
Die IG Metall sammelt seit Jahren für die zum sozialen Netzwerk Stöcken gehörende Kindertafel Leckerhaus. Dazu befragte Charlotte Lampe den Leiter der IG Metall Seniorengruppe Stöcken, Herrn Rolf Bode.
Rolf, du leitest hier den Stöckener Stand von der IG Metall, von den IG Metall Senioren und Seniorinnen. Ich habe gehört, dass ihr auch für das Leckerhaus hier in Stöcken sammelt. Richtig. Kannst du uns bitte was dazu sagen?
Also wir machen das schon ein paar Jahre und jedes Mal, wenn hier so ein Stadtteilfest ist, dann sehen wir mit einem Informationsstand der IG Metall hier. Und natürlich haben wir dann von der Bürgermeisterin gehört, dass hier dieses soziale Netzwerk hier unbedingt Geld braucht für Kinder und wenig zu essen und zu trinken haben. Wir haben Preise zusammengeholt, wir haben überall irgendwie ein bisschen gebettelt und wir haben auch ein paar schöne Preise bekommen, die wir so als kleines Geschenk überreichen und wieder eine kleine Spende für bekommen. Und dieses werden wir dann das Netzwerk Stöcken überreichen.
Im nicht öffentlichen Bildungsbereich nimmt das Lohndumping immer mehr zu. Die Gewerkschaften GEW und Verdi haben dies zum Anlass für eine Tagung genommen, um Grundlagen für einen Tarifvertrag zu schaffen. Ein Beitrag von Günter Schleifer.
Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, trafen sich Mitarbeiter aus dem Bereich der Weiterbildung in nicht öffentlichen Dienstverhältnissen. Eingeladen dazu hatten die Gewerkschaften Verdi und GEW. In der letzten Zeit hat sich eingebürgert, dass die nicht öffentlichen Bildungsträger die Vergütung immer weiter nach unten drücken. Das hat zur Folge, dass aktuell Bruttovergütungen zwischen 1.400 und 1.800 Euro für ein Vollzeitbeschäftigungsverhältnis gezahlt werden. Gleichzeitig gibt es Überlegungen, diese Beschäftigungsverhältnisse in Honorarverträge umzuwandeln und damit auch die Sicherung der Lebensverhältnisse dieser Beschäftigten zu gefährden. In der Sitzung wurden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Voraussetzung dafür wäre die Vereinbarung eines Tarifvertrages. Dazu wäre es jedoch erforderlich, dass sich die Betroffenen bei den einzelnen Bildungsträgern in den Gewerkschaften organisieren würden. Dies ist bislang nur in einem relativ geringen Maße der Fall. Nur dadurch könnte sichergestellt werden, dass ein Mindestlohn für Lehrer und Pädagogen erreicht wird, der nicht unter der Armutsgrenze liegt. Deutlich wurde, dass dieser Weg mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Das liegt daran, dass die Arbeitgeber im Augenblick noch am längeren Hebel sitzen, was dem mangelnden Organisationsgrad der Betroffenen geschuldet ist. Eine gewisse Resignation war unter den Anwesenden zu spüren. Man vertagte sich auf den September des Jahres, um bis dahin zu versuchen, die Basis zu mobilisieren und somit die Voraussetzungen zu schaffen, den Abschluss eines Tarifvertrages voranzutreiben.